Willkommen zu Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch, dem 9. September. Ich bin Rita Lauter. Bei uns geht es heute um die Spekulationen, um die Vergiftung des russischen Oppositionellen Alexei Nawalny bei der Linken und um Polizeigewalt in Frankreich. Aber erstmal die Nachrichten.
Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. Die britische Regierung will heute den Gesetzentwurf für die umstrittene Änderung am Brexit-Abkommen ins Parlament einbringen. Der britische Nordirlandminister Lewis hatte gestern eingeräumt, dass das Gesetz nicht nur einen Teil des Brexit-Abkommens aushebeln, sondern auch gegen internationale Vereinbarungen verstoßen würde. Inhaltlich geht es dabei um bestimmte Klauseln zu Nordirland in dem Vertrag mit der EU. Sie sollen verhindern, dass nach dem Brexit eine feste Grenze zum EU-Mitglied Irland entsteht. Medienberichten zufolge hält Premierminister Johnson diesen Teil des Abkommens für widersprüchlich und juristisch unklar. In Brüssel stößt das Vorhaben auf Verärgerung. Großbritannien beginne einen längst beigelegten Streit mit der EU aufs Neue. Der Pharmakonzern AstraZeneca hat seine Studien für einen möglichen Corona-Impfstoff gestoppt. Bei einem Probanden in Großbritannien seien gravierende Nebenwirkungen aufgetreten. Man werde nun überprüfen, ob das mit dem Impfstoff direkt zusammenhängt, heißt es vom Unternehmen. Während des Stopps sollen keine weiteren Studienteilnehmer geimpft und bisher geimpfte Personen weiterhin beobachtet werden. Der Impfstoff galt bisher als einer der vielversprechendsten Impfstoffkandidaten. Er befindet sich in Großbritannien, Brasilien und Südafrika in späten klinischen Studien. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
Diese Podcast-Folge wird präsentiert von Ford. Vielleicht ist sogar schon jemand auf dem Weg dorthin. Bei Ford dreht sich gerade alles um das Thema Wirtschaftlichkeit. Während der Gewerbewochen profitieren jetzt Geschäftskunden besonders von Top-Konditionen. Es gibt viel zu entdecken. Mehr unter www.ford.de/Gewerbewochen.
Für Bundeskanzlerin Angela Merkel steht zweifelsfrei fest, der russische Oppositionelle Alexei Nawalny wurde vergiftet.
Alexei Nawalny ist Opfer eines Verbrechens. Er sollte zum Schweigen gebracht werden.
Und da nach Erkenntnisse der deutschen Experten dafür der Kampfstoff Novichok verwendet wurde, der zu Sowjetzeiten entwickelt wurde, richten sich die Augen auf den Kreml. Doch diese Argumentation ist längst nicht für alle einleuchtend. Der prominente außenpolitische Sprecher der Linken, Gregor Gysi, hat ganz andere Theorien auf Lager, wer hinter dem Mordversuch stecken könnte, wie er im Interview mit MDR Aktuell gesagt hat.
Es kann ja auch sein, dass es zum Beispiel ein Gegner der Erdgasleitung von Russland nach Deutschland ist oder ein beauftragter Gegner, der wusste, es gibt nur eine Chance, wenn man einen solchen Mord inszeniert, der dann der Regierung in die Schuhe geschoben wird und zur Verschlechterung der Beziehung führt.
Das wirft Fragen auf, die ich mit der linken Vorsitzenden, noch linken Vorsitzenden, muss ich ja sagen, Katja Kipping besprechen möchte. Hallo, grüß Sie.
Einen schönen guten Tag.
Sie haben vor ein paar Tagen angekündigt, Ihr Amt als Parteivorsitzende aufzugeben, aber weiter dafür zu kämpfen, dass es nach der Bundestagswahl einen Regierungswechsel gibt. Das hieße also Grün-Rot-Rot nach derzeitigem Stand, wenn es die Mehrheiten denn hergeben. Nimmt sich die Linke mit solchen Spekulationen nicht aus dem Spiel für eine eventuelle Regierungsbeteiligung?
Also das beides muss man jetzt trennen. Ich beginne mal bei dem Anschlag auf Nawalny. Das ist ein Verbrechen und das muss dringend aufgeklärt werden. Klar ist, solch ein Kampfstoff, da fallen Einzeltäter raus. Das können nur Geheimdienste sein. Und solange es keine klar bewiesene Schuld gibt, gilt immer die Unschuldsvermutung. Aber natürlich steht die Regierung Putin in der besonderen Pflicht, jetzt zur Aufklärung beizutragen. Und deswegen fordern wir als Linke eine unabhängige Untersuchungskommission.
Das heißt, Sie sind auch nicht für einen Baustopp für die Nord Stream 2?
Ich bin für Druck zur Aufklärung. Da muss man über verschiedene Varianten nachdenken, vielleicht auch über individuelle Sanktionen für die Zuständigen und. Aber der Bau von Nord Stream 2 ist ja ein ganz anderes Projekt, was man unter energie- und wirtschaftspolitischen Perspektiven bewerten muss und nicht unter der Maßgabe, wir klären jetzt ein schreckliches Verbrechen auf. Da halte ich es ganz mit dem SPD-Vorsitzenden, der auch gesagt hat, es geht jetzt nicht darum, dieses Projekt zu stoppen.
Nochmal zurück zur Regierungsbeteiligung. Wenn in Ihrer Partei Spekulationen wie die von Gysi die Runde machen, der ja doch sehr prominent ist, steht das nicht einer gemeinsamen Regierung, wie Sie sie anstreben, im Weg?
Ich finde es wirklich falsch, diese beiden Sachen miteinander zu vermischen, weil das eine ist, was ist die richtige Positionierung angesichts des Vorwurfs gegenüber der Regierung Putin. Das andere ist, wir brauchen hierzulande Mehrheiten links der Union, weil wir die großen Krisen, mit denen wir zu tun haben, der drohende Klimakollaps, die soziale Spaltung in diesem Land, der Rechtsruck, das können wir nur entschärfen, wenn uns ein sozial-ökologischer Aufbruch gelingt. Und jetzt können wir natürlich viel Zeit darauf verwenden, uns gegenseitig irgendwelche Vorhaltungen zu machen, wer zu zögerlich ist bei Schuldzuweisung oder wer zu schnell ist. Aber der Kampf um neue linke Mehrheiten, der erfordert einen ganz klaren Einsatz für einen sozial-ökologischen Aufbruch.
Es gibt allerdings gegen eine Regierungsbeteiligung der Linken ja auch erheblichen Widerstand innerhalb ihrer eigenen Partei. Mehr als 30 Bundestagsabgeordnete und mehrere Landesvorsitzende bestehen in einem öffentlichen Aufruf auf dem Austritt aus der NATO und dem sofortigen Ende von Rüstungsexporten und Auslandseinsätzen der Bundeswehr. Auch das ist doch mit Grünen und SPD nicht zu machen, oder?
Nee, aber wenn ich für neue linke Mehrheiten werbe, dann heißt das doch nicht, dass wir jetzt schon mal im vorauseilenden Gehorsam alle linken Positionen über Bord werfen. Das wird ja eher linke Wähler wegtreiben. Sondern ich glaube, die entscheidende Frage ist, wohin soll die Reise mit diesem Land gehen? Und dann brauchen wir in der Außenpolitik natürlich auch einen Kurswechsel. Weil der bisherige Kurs auf Aufrüstung zu setzen, der hat ja die Welt nicht sicherer gemacht. Und deswegen ist es total richtig, das Militärbündnis NATO zu kritisieren und auch deutlich zu machen, das Aufrüstungsversprechen der NATO bedeutet, dass wir pro Jahr 35 Milliarden Euro zusätzlich in Rüstung stecken müssen. Das können wir uns gerade gar nicht leisten.
Sie sagen jetzt gerade Kritik an der NATO in diesem Aufruf. Geht es aber um den Austritt aus der NATO? Manche fordern sogar die Auflösung. Das ist ja doch noch ein Unterschied und kann mir nicht vorstellen, dass SPD und Grüne da groß verhandlungsbereit sind.
Worüber wie verhandelt wird, das muss dann ganz konkret entschieden werden nach den Wahlen. Natürlich steht außenpolitischen Kurswechsel an. Und auch in der SPD mehren sich ja die Stimmen, die sagen, wir müssen viel mehr an der Tradition von Willy Brandt, nämlich der Tradition von Entspannungspolitik und Abrüstung anknüpfen, als einfach so weiterzumachen wie bisher. Also wir können uns ja darüber streiten, was mal Sinn und Zweck der NATO war. Aber eins ist doch auch klar, in der NATO sind Leute wie Donald Trump und Erdogan. Und da kann mir niemand mehr sagen, dass das ein Wertebündnis ist. Welche Werte verbinden denn uns Demokratinnen und Demokraten mit Leuten wie Donald Trump oder Erdogan?
Vielen Dank, Katja Kipping.
Gerne.
Und sonst so?
Wer an der Copperbelt-Universität in Sambia sicher gehen wollte, seine Prüfungen zu bestehen, der ging einfach zu Mafishi, einem berühmten, etwa 40 cm langen Fisch, der in einem Teich auf dem Unigelände lebte. Seine Sichtung galt vielen als Glücksbringer. Nun ist Mafishi gestorben und die Hochschule trauert. Studierende hielten eine Mahnwache ab und sogar Sambias Staatspräsident Edgar Lungu kondolierte. Falls der Notenschnitt an der Uni jetzt sinkt, dürfte wohl allen klar sein, woran das liegt. Wir haben ja hier im Podcast Anfang der Woche darüber gesprochen, wie die migrantische Community in Frankfurt am Main den Umgang mit der Polizei wahrnimmt. Jetzt soll es mal um die Perspektive innerhalb der Polizei selbst gehen. Allerdings nicht in Deutschland, sondern in Frankreich. Der Investigativjournalist Valentin Gendreau hat dort undercover ein Dreivierteljahr bei der Polizei angeheuert und hinterher in einem Buch erschreckende Zustände beschrieben. Annika Jöris in Nizza hat mit Valentin Gendreau gesprochen und ist jetzt am Telefon. Grüß dich, Annika.
Hallo, bonjour.
Wie beschreibt Gendreau denn den Polizeialltag in Frankreich?
Ja, Gendreau beschreibt einen sehr bestürzenden Alltag. Beispielsweise an seinem ersten Arbeitstag geht es sofort damit los, dass er mit seinen Kollegen im Mannschaftswagen unterwegs ist. Die Kurven da rum und plötzlich wird ohne Anlass ein Teenager auf der Straße aufgegriffen und regelrecht vermöbelt. Das trifft in diesem Fall auch wieder eine Person of Color, wie so häufig. Also es gibt auch ein großes Rassismusproblem bei der Polizei. Und diese Willkür zieht sich durch das gesamte Buch, dass also die Polizisten nicht Frieden stiften, was ja eigentlich ihre Aufgabe ist, sondern dass sie tatsächlich immer noch weiter eskalieren, die Konflikte, die ohnehin ja schon zahlreich sind, gerade in den Vorstädten.
Kann das auch daran liegen, dass es nur eine dreimonatige Ausbildung bei der französischen Polizei gibt, dass man da nicht lernt zu deeskalieren?
Also Gendreau hat genau nur diese 3 Monate damit verbracht und in dieser Zeit wird halt den Beamten auch überhaupt nicht beigebracht, wie man jetzt deeskalierend wirkt. Und das liegt daran, dass in der französischen Politik seit Jahren massiv rekrutiert wird an Polizisten. Das fing damals mit den Terroranschlägen 2015 an und da wird nicht unbedingt drauf geachtet, erstens, wer sich bewirbt. Das wurde bei ihm ja offenbar auch nicht richtig gecheckt. Und zweitens ist die Ausbildung halt nicht ausreichend, um mit dem tatsächlich harten Polizeialltag dann fertig zu werden.
Du hast ja gerade schon einen willkürlichen und brutalen Polizeieinsatz geschildert. Wird sowas jemals dokumentiert? Kann man sich als Opfer dagegen wehren?
Also die Opfer können sich dagegen nicht wehren, weil der Slogan seiner Kollegen von Gendreau war auch immer, was im Polizeiwagen passiert, bleibt im Polizeiwagen. Das heißt, auch die Verprügelung von diesem jungen Teenager war nirgendwo festgehalten, obwohl eigentlich natürlich jeder Einsatz dokumentiert werden müsste. Aber genau diese kritischen Fälle, diese Übergriffe der Polizei auf unbeteiligte Personen, die finden sich anschließend nirgendwo wieder.
Haben denn die Schilderungen aus dem Buch jetzt irgendwelche Konsequenzen in der Politik oder Justiz?
Ja, tatsächlich hat die Staatsanwaltschaft in Paris schon Ermittlungen aufgenommen gegen die Kollegen, die in dem Buch vorkommen. Und wahrscheinlich wird es auch noch eine ganze Reihe von weiteren Ermittlungen geben, denn jetzt sind die Polizisten aktiv auch dazu aufgerufen, solche Vorfälle weiter zu melden. Und ich könnte mir vorstellen, dass die französische Polizei mal aufgerüttelt wird, zum Freund und Helfer zu werden, wie man so schön sagt.
Und dein Interview mit Valentin Gendreau gibt's auf Zeit online zu lesen. Danke nach Frankreich, Annika.
Ja, gern geschehen.
Das war's für heute Morgen mit Was Jetzt? Heute Nachmittag sind wir mit dem Update wieder für Sie da. Wir freuen uns über Ihre Post an wasjetzt@zeit.de. Am Mikrofon für Sie war Rita Lauter. Machen Sie's gut. Und hat Gendreau auch bei sich selbst Veränderungen festgestellt in dem Polizeialltag?
Ja, Gendreau hat sich sehr verändert in der Zeit. Das schreibt er ganz deutlich, beispielsweise in seiner Sprache. Er bezeichnete dann auch plötzlich Teenager und Flüchtlinge nur noch als Bastarde, so wie seine Kollegen. Und er stumpfte auch ab, was die tägliche Gewalt auf der Straße anging.